Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was hast du erlebt? Was hat sich in der Welt zugetragen?
Ja, puh. Ja, wo fange ich an? Erstmal geht gut. Wir haben uns ja im Vorgespräch über die gesundheitlichen Zimperchen unterhalten.
Der alten Männer unterhalten.
Das lassen wir jetzt sein. Wir werden halt älter. Geht gut. Was gibt's so in der Welt? Puh, da wo fängt man da an, Sebastian? Aber erzähl mir doch erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's soweit eigentlich ganz gut, neben den vorhin besprochenen gesundheitlichen Zimmer. Und ich habe im Nachgang zur letzten Sendung noch was ganz Interessantes gefunden, beziehungsweise gelesen auf Zeit Online. Das können wir euch auch wieder in die Shownotes packen. Und zwar ein Text beziehungsweise ein Interview mit dem Blinkist-Gründer Sebastian Klein. Und der, in dem Interview geht es darum, dass der mit diesem Unternehmen, sage ich jetzt mal, zum Millionär geworden ist, ziemlich schnell. Und er erzählt auch davon, dass das sozusagen zu seinem einzigen Lebensinhalt geworden war, eine ganze Zeit lang. So und so viel Geld in dem und dem Zeitraum zu scheffeln. Ne? Und dass er aber irgendwann gemerkt hätte, dass das weder ihm noch seinem Umfeld noch sonst irgendjemanden eigentlich gut tut. Und was hat er dann gemacht? Und das ist jetzt sozusagen der Zusammenhang zu unserer letzten Sendung. Er hat bis auf einen relativ kleinen Teil sein Vermögen in eine gemeinnützige Organisation gesteckt. Hat jetzt noch einen Verdienst von, ich glaube, es wurde dann ausgerechnet, so 4.000 Euro netto im Monat. Ja. Und engagiert sich darüber hinaus bei der Initiative Taxmenow, die höhere Besteuerung Überreicher fordert. Ne? Und warum macht er das alles? Weil er der Auffassung ist, dass extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Und ich fand es ganz spannend, nochmal zu lesen, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir zum Schluss der letzten Folge gesagt haben, nämlich, wo liegt denn eigentlich die Verantwortung für eine vielleicht gerechte Verteilung? Ja? Bei uns als mündigen Bürgerinnen und Bürgern oder vielleicht bei staatlichen Institutionen? Und hier haben wir ja ein Beispiel dafür, wo jemand, der in der entsprechenden Position ist, selbst zumindest ein Stück weit, ne, in die Hände genommen hat und nimmt. Das fand ich einfach noch ganz spannend. Können wir ja in die Shownotes packen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Interview.
Pack mal auf jeden Fall rein. Ich habe von dem auch schon gelesen, von dem Sebastian Klein und der Geschichte,
ja,
die du auch gerade kurz zusammengefasst hast. Und ich finde es schon sehr faszinierend,
ja,
das zu lesen. Da stecken echt viele Anknüpfungspunkte, wie du sagst, am letzten Mal drin. Ich bin bei dieser Initiative Taxmenow immer nicht so ganz klar, was ich davon halten soll, weil da stecken natürlich wichtige Ideen dahinter und man kann sagen, ebenso diese Besteuerung ist ja wichtig, weil wir dadurch gewissermaßen den Nutzen dieses Geldes nicht in die Hände Einzelner legen, sondern sagen, okay, pass auf, das geben wir an die Gemeinschaft und dann gucken wir über gemeinschaftliche Prozesse, Entscheidungsprozesse, wohin das dann gehen soll. Und ich sage das deswegen, weil ich immer auf der anderen Seite denke, naja, also wenn ihr jetzt viel Geld habt, dann ihr könnt es jetzt ja auch schon ausgeben und Gutes damit tun. Ihr müsst nicht warten, bis jemand kommt und euch das mit Zwang wegnimmt. Wenn ihr das Geld habt und denkt, ihr habt zu viel, dann gebt es halt aus, gebt es irgendwem Armen. Aber das ist natürlich, da steckt dann die Gefahr drin, naja gut, dann hat sozusagen eine Person, und es sind sehr wenige Personen, die so viel Geld haben, dann haben eben diese wenigen Personen die Macht, letztlich undemokratisch dann zu entscheiden, wohin das fließen soll, selbst wenn sie bereit sind, es wegzugeben. Also insofern, aber ja, ich sehe das immer so ein bisschen, aber ich habe mich damit nie groß beschäftigt, nur so diese
zwei. Ja, ja. Da müssen wir vielleicht den Disput vom letzten Mal wieder aufmachen. Aber du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Jetzt verstehe ich nämlich auch, wofür das Wort steht. Das kennst du das, wenn man vor so Wörtern wie eben in einem Wort text me now. Ich habe das gar nicht verstanden, bis du das gerade gesagt hast. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, wofür steht denn text me now? Jetzt verstehe ich es. Okay.
Du hast das etwas schnell ausgesprochen, ja. Also hätte ich jetzt vermutet, vielleicht ist es auch text me
now. Das ergibt total Sinn, Andreas. Lass es uns bei text me now. Text me now.
bleiben, ja. Du, ich habe aber auch noch was entdeckt, in den letzten Tagen eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, ich bin über so eine ich weiß gar nicht, was das ist, ein Verein oder eine Initiative gestoßen, die nennt sich Transparente Demokratie.
Mhm.
Und ich habe das irgendwo im Berlin Playbook von Politico, glaube ich, gelesen, dass da jetzt ein FDP-Politiker den Vorsitz übernimmt oder die Geschäftsführung. Und dann habe ich da mal auf die Homepage geguckt, transparentedemokratie.de, was das ist. Und das ist eine Initiative, die wollen NGOs kontrollieren, weil sie sagen, was sich ja zunächst auch gar nicht schlecht anhört, die sind oft verquickt, also staatlich finanziert auch, kriegen Gelder vom Staat und sind politisch aktiv, also auch gewissermaßen demokratisch aktiv. Mhm. Und deswegen müssen sie auch demokratisch kontrolliert werden oder zumindest müssen sie kontrolliert werden, sagt diese Initiative. Und die haben sich das jetzt zur Aufgabe gesetzt, dass sie NGOs kontrollieren.
Mhm.
Und bei, also stutzig bin ich geworden, als ich eben gelesen habe, dass das ein FDP-Politiker ist, der den Vorsitz übernimmt. Und habe dann auch mal so ein bisschen da rumgeguckt, was die so machen und bin mir überhaupt gar nicht so sicher, dass das eine sinnvolle Sache ist. Zumindestens so wie die es framen. Weiß nicht, wie du das denkst, denn ich habe da immer im Hinterkopf jetzt diese Aktion der CDU-CSU-Fraktion, ich glaube, es war noch im alten Bundestag oder gerade oder war schon die erste Aktion des neuen Bundestags?
Ich glaube, es war zumindest nach der Bundestagswahl, oder? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß schon, was du meinst.
Jedenfalls wurde da eine Anfrage gestellt.
Ja, genau.
Die Regierung möge doch bitte mal kundtun, wer alles Geld kriegt und dann eben auch sagen, ob die alle wirklich gemeinnützig sind.
Ja.
Der Hintergrund ist, dass gemeinnützige Vereine sich nicht parteipolitisch oder politisch engagieren dürfen. Die müssen dann also, die haben einen Vereinszweck und den müssen sie erfüllen und das andere dürfen sie nicht machen. Und das hat einigermaßen zu Recht, wie ich finde, Aufschrei erzeugt, weil man sagt, das ist jetzt hier, da wird jetzt gewissermaßen den kritischen Stimmen, die kritischen Stimmen werden angegriffen. Das ist eine reine AfD-Taktik. Die AfD macht es im Lokalen und im Regionalen auch schon. Und ich finde, zu guter Recht wurde das kritisiert, weil man sagt, naja, wir brauchen so eine Watchdog Community auch, neben den Medien und der Justiz gewissermaßen brauchen wir auch so eine engagierte Zivilgesellschaft und dann irgendwie so den Finger drauf legen und sagen, jetzt sagt uns mal, seid ihr wirklich so unpolitisch wir im Zweifelsfall wollen wir euch vielleicht sogar dann die Gelder streichen.
Mhm.
Die Unterstützung entziehen. So, in dem Zusammenhang habe ich jetzt diese Initiative gelesen und bin da schon einigermaßen hellhörig geworden. Denke, das muss man mal so beobachten, was die vorhaben. Vielleicht ist es aber auch nur ein Refugium jetzt für...
Nee. Also
Politiker geworden.
Ja, genau. Also gar nicht. Würde ich ähnlich sehen wie du. Ich sehe das auch kritisch, die NGOs überhaupt auf diese Art und Weise letztlich anzugehen, ne? Man kann sich natürlich immer die Frage stellen, sozusagen jetzt systemintern, ja, es gibt bestimmte Regeln, die hast du gerade angesprochen, einige von denen NGOs eben unterworfen sind, ne? Und die muss man im Zweifel dann vielleicht kontrollieren und oder durchsetzen, ja. Aber hiermit wird ja ein ganz anderer Zweck verfolgt. Also da transparente Demokratie habe ich jetzt noch nicht gehört, bisher kann ich nichts zu sagen. Mhm. Aber mit dem, was sozusagen im Bundestag durch die CDU-CSU-Fraktionen angesprochen hast, damit wurde natürlich ein anderes Ziel verfolgt. Und wenn diese Was ist das denn dann? Ein Verein auch oder eine transparente Demokratie? Wenn das sozusagen eher an diesen problematischen Aspekt andockt, dann würde ich es natürlich auch kritisch sehen. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, können wir ja auch in den Shownotes verlinken. Ne?
Das verlinken wir und wir behalten es im Blick.
Wir behalten es im Blick.
Watchdog der Watchdogs.
Genau. Aber wo wir gerade bei Politik sind, einen habe ich noch und dann können wir so langsam mal hier in Medias Res gehen, oder?
Ja. Ich hatte noch ein zweites angekündigt, aber das packen wir euch einfach in die Shownotes. Ich lieber hören, was du...
Einen habe ich noch, ganz kurz. Ich habe gestern, bin ich kurz in Jubelschreie ausgebrochen, als klar wurde, dass Alexander Dobrindt sich irgendwie ein bisschen vertan hat. was ja im Wahlkampf zur Bundestagswahl auch eigentlich schon gegenüber Friedrich Merz zum Beispiel argumentiert und angekündigt worden war. Nämlich ein Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Zurückweisung Asylsuchender auf deutschem Boden rechtswidrig ist. Zack. Erstaunlich. Also... Genau, das fand ich doch eine schöne Nachricht und jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Das wollte ich einfach nur nochmal, meine Freude zum Ausdruck bringen darüber.
Ich teile diese Freude.
Du teilst diese Freude, ja.
Uneingeschränkt.
Kein Dissens, oder?
Nein.
Aber Andreas, was machen wir denn heute? Wir haben uns ja für heute etwas überlegt, was eigentlich in verschiedenen Folgen implizit oder explizit auch schon immer mal wieder Thema war in unserem Podcast, nämlich ein bisschen der Frage nachzugehen, was denn eigentlich die Aufgabe oder mögliche Aufgaben der Philosophie sind oder sein könnten. Wir haben uns ja immer auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, zu zeigen, an welchen Stellen und wo Philosophie vielleicht auch für ganz lebensweltlich relevante Fragen eben wichtig ist, ne, und was sie dazu leisten kann. Was sind denn das eigentlich für Aufgaben, mit denen sich die Philosophie vielleicht auch in ihren verschiedenen Rollen so beschäftigt? Und dem gehen wir jetzt mal nach.
Ja, also die Aufgaben der Philosophie, denen wollen wir heute so ein bisschen nachgehen. Und ich bin da drauf gestoßen, weil ich manchmal, explizit, aber mehr implizit auch wahrgenommen habe, dass die philosophische Methode so ein bisschen scheint mir erklärungsbedürftig ist. Und dann dachte ich, wir könnten ja vielleicht mal anfangen, über diese Methode zu sprechen und darauf dann vielleicht auch auf die Aufgaben der Philosophie kommen und überlegen. Was mich dann auch nochmal interessieren wird, ist, was die Philosophie eigentlich für einen Ort in den im Kreis, im Haus der Wissenschaften hat. Aber jetzt zur Methode. Es ist ja oft so, dass wir, wird dir sicherlich auch so gehen, wenn du mit PhilosophInnen diskutierst, aber philosophisch auch vielleicht mit Nicht-PhilosophInnen, dass man so manchmal sagt, ja, aber intuitiv würden wir doch da sagen, nein. So, also erstens das Wort so intuitiv würden wir sagen und da fiel mir auf manchmal, dass das nicht so ganz sofort verständlich ist, was denn so dieses intuitiv würden wir so und so auf eine Geschichte reagieren. Das ist eben nicht sofort intuitiv, könnte man sagen. So, und das Ganze ist ja Teil der philosophischen oder einer philosophischen Methode, die mit sowas wie Gedankenexperimenten hantiert. Also wir sagen doch oft, wir erzählen oft, wenn du jetzt mir irgendeine, sagen wir mal, eine Gerechtigkeitstheorie, um an die letzte anzuschließen, wenn du mir eine Gerechtigkeitstheorie lieferst und dann denke ich aber, die stimmt nicht, dann versuche ich eine Geschichte zu konstruieren und dann sagen, aber schau mal, hier reagieren wir doch anders. Intuitiv würden wir doch sagen, das ist nicht gerecht. Mhm. Ein Beispiel tatsächlich. Ein
da würde ich Beispiel, sagen, dann sind deine Intuitionen falsch.
Ja, genau. So, und dann sind wir schon natürlich bei dem Streit auch, wenn wir so vorgehen, dass wir sagen, ja, aber also was machen wir denn dann, wenn unsere Intuitionen sich unterscheiden? Können die falsch sein? So, aber ich will erst noch mal ein Beispiel geben, damit es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Tatsächlich aus der Gerechtigkeitsdebatte, wenn da zum Beispiel argumentiert wird, dass Gleichheit ein oder der zentrale Wert ist, um den es geht in der Gerechtigkeitsfrage, dann sagen manche, aber pass mal auf, wenn wir dann eine ungerechte oder eine ungleiche Gesellschaft hätten, dann könnten wir für Gerechtigkeit sorgen, indem wir allen, denen es gut geht, ihren Reichtum wegnehmen und alle arm machen.
Ja.
Dann sind auch alle gleich.
Ja.
Und es müsste, wenn denn Gleichheit oder die Gleichheitsthese stimmt, müsste das gerecht sein. Und da würden wir, sagen dann die PhilosophInnen, sagen, das ist doch nicht richtig. Ja, das ist doch nicht eine gute Gesellschaft, eine gerechte Gesellschaft. Also kann die Gleichheitsthese nicht stimmen. Es kann also nicht sein, dass Gerechtigkeit identisch ist mit Gleichheit. Das wäre so ein Beispiel, oder? Das sogenannte Leveling-Down-Argument in der Gerechtigkeitsdebatte, wo wir genau so vorgehen, dass wir eine Geschichte haben, also jemand hat eine These, dann haben wir eine Geschichte und prüfen unsere Intuitionen dran und dann sagen wir, also ist diese These oder die Theorie, die dahinter steckt, falsch. Oder ist das so die...
Ja, auf jeden Fall. Das kommt oft vor oder wird so gemacht, so wie du das beschrieben hast, ne? Ich würde natürlich jetzt schon an der Stelle sagen, wenn ich dazu was sagen darf,
ungern, aber okay.
Das wäre mir halt argumentativ zu wenig. Also ich würde dann halt sagen, also wie beim letzten Mal ja, glaube ich, auch rausgekommen ist, in dem Beispiel würde ich ja auch sagen, es geht eben nicht nur um Gleichheit, ja, aber nicht, weil ich die Intuition habe, dass zum Beispiel ein solches Leveling Down eben ungerechte Konsequenzen hätte oder ungerecht wäre, sondern und das würde ich dann von jemandem, der so etwas sagt, auch erwarten, ich Argumente dafür habe, dass diese vielleicht auch Intuition eben die richtige ist. Genauso könnte es sich aber auch herausstellen, dass die Intuition die falsche ist, die ich da habe. Ja, das heißt, also ich würde eigentlich immer sagen, das ist schön und gut, das ist ja auch ein guter Startpunkt, ja, vielleicht mal zu sagen, naja, aber eigentlich, das macht man im Alltag ja auch, ne? Also hier würde man doch eigentlich sagen, das, ja, oder viele denken doch so, aber das reicht doch nicht, es ist doch nicht ultimativ überzeugend, sondern dann brauchen wir doch noch weitere Argumente, oder? Um diese Intuition zu prüfen.
Ich sag gleich dazu noch was.
Ja.
Bin mir nämlich gar nicht sicher, ob du so leicht rauskommst. Jetzt, du sagst ja, okay, könnte ein Startpunkt sein, aber eigentlich ist dann das Argument die eigentlich philosophische Methode. Sag ich vielleicht noch was? Ich wollte auf einen Punkt nämlich...
Ja. Sorry.
Das machen wir im Alltag.
Ja.
So, dass wir dann sagen, ja, aber die viele Leute denken so. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das wirklich im Alltag machen. Oder ob wir da schon zu sozusagen philosophisch geprägt sind, dass wir halt so diskutieren. Ich finde es auch nicht verkehrt, tatsächlich, mit so Gedankenexperimenten und Intuitionen zu prüfen. Aber ich frage mich manchmal, ob das wirklich die alltägliche Art, über Probleme zu reden oder Antworten auf Fragen zu finden ist, oder auch den anderen zu kritisieren, ist irgendwie eine Gegengeschichte zu erzählen und dann sagen, aber schau mal, hier sagen doch viele. Was wir natürlich machen, da hast du recht, ist, dass wir sagen, aber die meisten Leute oder viele Leute denken, ja, aber dann beziehen wir uns zum Beispiel auf Umfragen oder auf einen Zeitungsartikel oder nehmen eine bekannte Person, ziehen eine bekannte Person heran, von der wir gerade gelesen haben, dass sie das sagt, was wir auch sagen. Also irgendein Politiker oder irgendein Gericht, in dem Beispiel Zurückweisungen, Pushbacks an den Grenzen, sagen, aber schau mal, ja, das Gericht hat das auch gesagt. So, also ich frage mich mal wirklich, ist das wirklich unser alltägliches Reden, was Philosophen machen? Und wenn nicht, sollte es das werden? So. Und da würdest du jetzt sagen, da kommt jetzt der Punkt, dass du sagst, ja, also es ist ein Anfang, um vielleicht so einen Raum zu kreieren.
Genau, also wenn ihr angenommen, ich würde jetzt für eine ganz harte, klassische, egalitaristische Variante der Gerechtigkeit argumentieren, um dein Beispiel aufzuziehen. Und dann sagst du, ja, pass mal auf, das würde ja dazu führen, ne, wenn wir den Reicheren entsprechend viel wegnehmen und dadurch alle gleich werden und es im Zweifel auch allen gleich schlecht geht, ja, dann hätten wir damit ja einen gerechten Zustand herbeigeführt. Und das finde ich nicht gut.
Mhm.
Ja, dann würde doch natürlicherweise von mir als nächste Frage kommen, ja, aber warum denn? Jetzt musst du mir schon erklären, warum du das nicht gerecht findest, denn ich bin ja hypothetisch der Auffassung, dass Gleichheit Gerechtigkeit ausmacht, selbst wenn es allen Leuten gleich schlecht geht. Das würde ja so fast, das vertritt ja so niemand, ne? Aber nur um das Beispiel jetzt zu machen. Und da sind wir genau an dem Punkt. Also ich glaube, ich würde mich nicht damit zufrieden geben, dass du einfach sagst, naja, aber ich glaube, das ist ungerecht. Und das ist ja im Prinzip das, was du damit zum Ausdruck bringst, wenn du sagst, ne? Aber intuitiv würden wir doch sagen, das.
Ja, ja. Na, okay, dann gehen wir das doch mal weiter, weil dann sagst du mir, aber ja, das ist jetzt deine Intuition, aber warum soll denn das nicht gerecht sein? Dann werde ich dir irgendwie zum Beispiel sagen, ja, aber wichtig ist doch, so wie wir letztes Mal tatsächlich auch sagten, dass die Leute bestimmte Fähigkeiten entfalten können oder Bedürfnisse befriedigt erhalten und es irgendwie so einen Schwellenwert gibt und ja in unseren Gleichheitsbemühungen oder Gleichmachungsbemühungen eben diese Schwelle nicht unterschreiten dürften. Und so war ja mein Gedankenbeispiel. Und was ich dann mache, ist, also ich wende ein Prinzip an also ein Grundsatz, könnte man sagen, den ich anwende. Und so kommen wir, und das ist ja eigentlich auch eine ganz prominente Methode in der Philosophie, zu versuchen, so ein Gleichgewicht herzustellen. Also zwischen unseren Intuitionen, die wir haben, und dann ein Prinzip. Aber jetzt hätte ich also bleiben wir erst bei dieser Methode, ja, dann so ein Überlegungsgleichgewicht, wo wir unsere Intuitionen in verschiedenen Fällen dann testen und die in Einklang bringen mit sie begründenden oder sie stützenden Prinzipien oder, wie du es nanntest, Argumenten. Ganz prominente Methode, aber da hätte ich jetzt Rückfragen an dich. Um diese Grundsätze oder Prinzipien oder Gegenbeispiele oder Gründe oder Argumente zu plausibilisieren, also zu verständlich zu machen, zu sagen, dass sie Sinn macht, bin ich doch wieder auf Geschichten angewiesen. Und darauf, dass ich und, wenn wir zwei diskutieren, auch du, letztlich an irgendeinem Punkt eine Art intuitive Zustimmung gibst. Was wir nicht machen können, ist, schon Vorgriff vielleicht auf eine spätere Frage, ist, dass wir zum Beispiel Zahlen herbeiführen oder Messungen machen. Oder sonst irgendwelche, sagen, naturwissenschaftlichen, könnte man sagen, oder empirischen Daten als Argument herbeiführen. Also wir bleiben immer an diesem letzten, wie gesagt, Bollwerk oder wie sagen, an dieser letzten Bastion. Es muss doch auch mit unseren Intuitionen zusammenfallen, was wir da sagen.
Ja, an der Formulierung würde ich mich jetzt stören, aber vielleicht nur noch ganz kurz dazu, weil ich glaube, du wolltest gerade was anderes sagen auch eigentlich.
Nee.
Also ich, meine Frage, wenn du jetzt sagen würdest, das ist aber doch ungerecht, wenn es dann allen gleich schlecht geht, dann würde ich sagen, ja, aber warum denkst du das denn? Also worauf fußt denn deine Intuition? Und dann würdest du sowas sagen, naja, also wenn es allen schlecht geht, dann kann das kein besserer Zustand sein, als wenn es zum wenigstens zum Beispiel ein paar ganz gut geht oder besser geht. Ja, das wäre jetzt ja ein mögliches Gegenargument. So, dann würde ich sagen, ja, okay, kaufe ich dir ab, aber warum denkst du das denn? Dann müsstest du irgendwas sagen, so, naja, also irgendwie geht es mir ja schlussendlich schon um Wohlergehen zum Beispiel, ja. Und um ein gewisses, Maß sozusagen an Wohlergehen, an dem jeder einen Anspruch hat, ja. Also wir haben da sozusagen unterschiedliche normative Bezugsgrößen. Jetzt sind wir, finde ich, an einem ganz anderen Punkt. Jetzt reden wir nämlich dann darüber, dass in dem Beispiel ich sagen würde, Gleichheit über alles, ja. Und du würdest sagen, Wohlergehen über alles. Um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Mhm. So.
Ja.
Und jetzt sind wir doch an einem Punkt, an dem wir ernsthaft darüber diskutieren können, ob wir unsere ersten Intuitionen weiterhin plausibel finden. Und wo wir unsere Intuitionen, die sich genau auf diese normativen Bezugsgrößen beziehen, können auch andere sein, aber jetzt in dem Beispiel, ja, ob wir das tatsächlich für gerechtfertigt halten. Also ich in der Position Gleichheit über alles, du Wohlergehen über alles. Und dann ist es doch vorstellbar, dass passt natürlich durchaus in das Bild des Überlegungsgleichgewichts, was du gerade gemacht hast. Wobei auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so ganz, aber da wollen wir jetzt vielleicht nicht einsteigen. Dann ist doch durchaus vorstellbar, dass ich dann zum Beispiel sagen muss, ja, also vielleicht ist dieser Startpunkt Gleichheit über alles und damit auch die Intuition, die ich gegenüber dieser Situation habe, irgendwie gar nicht so plausibel, gerechtfertigt, gut begründet, wie auch immer, ja. Und also muss ich da was dran schrauben, ja. Vielleicht kann ich doch nicht einfach nur sagen, dass Gleichheit, egal wie es den Menschen, die dann in welcher Hinsicht auch immer gleich sind, geht, dass das dann ein gerechter Zustand ist. So. Und dann hätte ich sozusagen meine Intuition, also meine Gleichheitsintuition, du genauso, deine Wohlergehensintuition, doch einer kritischen Prüfung unterzogen und kann, muss aber nicht zu dem Ergebnis kommen, dass eben meine Intuition falsch ist. Und insofern finde ich, und ich finde, das ist schon wichtig, weil, und das hattest du zu Beginn gesagt, es in diesen Diskussionen eben häufig so abläuft, dass gesagt wird, naja, aber intuitiv würden wir sagen, das ist doch einfach ungerecht, zack, also kann das so nicht sein. Ne, also kann es nicht richtig sein, nur Gleichheit zu fordern, in dem Beispiel. Ja? Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist aber schon ein Schritt weiter. Da musst du diese Intuition selbst nochmal einer Prüfung unterziehen. Und wenn sie diese Prüfung besteht, dann erstens geht es dann eigentlich gar nicht mehr um die Intuition, sondern um das Abwägen von Argumenten für und wider der Inhalte dieser Intuition. Ja. Und zweitens kann eben dabei auch rauskommen, die Intuition über Bord zu werfen, und dann wäre sozusagen schon das erste Argument, das ist kontraintuitiv und deswegen verwerflich, gar nicht mehr zulässig. Mhm. Okay. Weißt du, also
ja.
Und deswegen also, bin ich da immer sehr bei solchen Geschichten sowieso schon immer sehr, muss ich auch sagen, sehr kritisch, ja, zu sagen, ja, das ist aber doch kontraintuitiv, also abgelehnt. Das ist mir irgendwie immer zu wenig, ehrlich gesagt.
Ja. Weil, wenn ich dich jetzt eben recht verstehe, du sagen würdest, also das kann ein Startpunkt sein, aber es ist wichtig, dass wir fundierte Intuitionen haben. Oder ja. Du hast es eben ausgedrückt, wir müssen die dann einer Kritik unterziehen und dann gucken, ob die Intuition nach dieser Kritik noch bestehen bleibt.
Genau, also
finde ich einen guten Punkt. Ja.
Also worauf basiert diese Intuition eigentlich? Ne? Warum habe ich die? Was sind die Gründe? Man könnte auch sagen, Gründe für diese Intuition, ja. Und sind das gute Gründe? Ne?
Ja.
Und wenn es keine guten Gründe sind, dann muss ich mir halt eingestehen, dass meine Intuition vielleicht einfach nicht, nicht plausibel, nicht richtig, wie auch immer du es dann benennen willst, ist.
Das finde ich macht sehr viel Sinn, und ich glaube, das kommt schon auch vielleicht nicht in jeder Diskussion, aber so typischen Diskussionsverläufen schon oder guten Diskussionsverläufen nahe, dass man dann auch sagen kann, ah ja, ich bin durch deine Überlegungen oder durch andere Intuitionen herausgefordert und kann dann eben auch einsehen, ah, da hat meine Intuition nicht gepasst. Ich würde das trotzdem noch ein bisschen challengen wollen, weil ich glaube, also entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, ist es ja oft nicht so, ja, weil wir dann doch also unsere Intuitionen auch behalten, beziehungsweise wenn wir sie ändern, das wäre jetzt die Herausforderung, dann liegt es nicht daran, dass wir erkannt haben, die Intuition basiert auf falschen Gründen oder auf gar keinen Gründen, wie ich jetzt dann nach der Prüfung festgelegt habe, sondern erstens, es kann sein, dass die Intuition, dass die Geschichte, mit der du meine Intuition herausgefordert hast oder herausgekitzelt hast, dass die so gestaltet ist, dass da meine Intuition gar nicht passt. Also, das hört sich jetzt komisch an. Aber ich könnte ja sagen, ich habe so grundsätzlich so Gleichheitsintuitionen. Und dann kommst du mit dieser Geschichte da, wir können alle gleich machen, indem wir alle arm machen. Und dann habe ich die zuerst noch. Und dann aber komme ich drauf, pass auf, aber die Geschichte, die hat zum Inhalt auch, dass ich Menschen schädige oder dass ich Menschen Schaden zufüge.
Genau.
Und das ist nicht meine Intuition, also das ist nicht die Art von Situation, auf die meine Intuition zutrifft. Und der zweite Grund, warum ich glaube, dass die Art der Präsentation, die du gerade gemacht hast, vielleicht nicht ganz richtig sein könnte, ist die, dass, glaube ich, unsere Intuitionen nicht auf Gründen basieren. Denn das ist, also, das ist ja gerade das Kennzeichen von Intuitionen, dass sie nicht auf Gründen basieren, dass wir sie nicht aus Gründen haben. Was wir tun und den Prozess, den du beschreibst, ist, wir versuchen, Gründe zu finden, um die zu stützen, unsere Intuition, oder zu erklären, ihre Plausibilität nachzuweisen oder sie zu überführen in eben nicht mehr Intuitionen, sondern in eine Theorie oder eine These, also in etwas Stärkeres, glaube ich. Also eine Intuition
ist gerade
nicht das, was auf Gründen basiert.
Da hast du recht, das ist aber, glaube ich, das war jetzt unsauber von mir formuliert, da hast du natürlich völlig recht. Oder deswegen habe ich, glaube ich, an einer Stelle gesagt, ich versuche, Gründe zu finden, die Inhalte der Intuition stützen.
Ja, okay.
Ja, weil du natürlich gibt es, hast du recht, dass man nicht in diesem Sinne davon sprechen kann, dass es Gründe für Intuitionen gibt. Ja. Aber wenn ich die Intuitionsinhalte kritisch überprüfen will, dann mache ich mich ja sehr wohl auf die Suche nach Gründen, die für die Inhalte dieser Intuition sprechen, wie auch Gründe dagegen. Ne? Und damit verlasse ich ja eben, und das ist ja aber, glaube ich, der entscheidende Punkt dieser kritischen Auseinandersetzung, damit verlasse ich das Intuitive. Das ist ja genau der Punkt. Ja? Und gucke eben, was spricht denn jetzt eigentlich wirklich dafür oder dagegen? Und ich würde sogar so weit gehen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, wenn wir sozusagen an die Ethik denken, dann wird ja häufig, das ist ja eine Lehrmeinung, dass man sagt, die Ethik dient unter anderem, die normative Ethik dient der kritischen Überprüfung moralischer zum Beispiel Überzeugungen. Ne, das, was uns so, was wir vielleicht auch ganz intuitiv für moralisch richtig, falsch, was auch immer halten. Ja? Und ich glaube, da haben wir sozusagen analog einen Punkt. Ne? In der Ethik suchen wir nach, dann zum Beispiel nach Gründen, die dafür sprechen oder dagegen sprechen, dass ich etwas intuitiv für moralisch richtig oder falsch halte. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass eine meiner moralischen Intuition eben oder dass die Inhalte einer meiner moralischen Intuition nicht haltbar ist, dann muss ich doch sagen, ja, hier habe ich mich irgendwie getäuscht.
Ja.
Ne? Oder?
Das stimmt. Und genau das ist, glaube ich, gerade der im Bereich der Ethik natürlich oder der Moral nicht selten der Fall, beziehungsweise immer dann auch der Fall. Und ich glaube, da ist auch die Rolle der Ethik, kommt da besonders zum Tragen, wenn wenn vielleicht unklar ist oder wenn ein gewisser Zweifel besteht oder eine neuartige Situation besteht. Also zum Beispiel eine neue Technik eingeführt wird. KI ist so ein Beispiel. Und dann haben wir ja so Intuitionen, wie Technik irgendwie zu bewerten ist. Aber irgendwie ist da was Neuartiges dabei. Also bin ich nicht ganz sicher. Und dann kommt die Ethik ins Spiel, wo man vielleicht prüft, gibt es Gründe, so wie du sagst, dafür, dass meine Intuition, neuartige Technologien ist erstmal schwierig und führt zu viel Unheil. Sollte ich eher Abstand davon halten oder sollte ich eher moralisch verurteilen oder als schlecht empfinden? Und dann würde man überlegen, aber ist es denn gerechtfertigt? Kann ich das denn noch mit anderen Gründen absichern oder stützen?
Ja, genau.
Und dann auch zu einer Revision meiner Intuition kommen. Das stimmt, da hast du recht. Ich würde aber trotzdem, darf ich mal sozusagen nochmal an einem Punkt anhaken? Und dann nochmal auf eine besondere Spielart der Philosophie zurückkommen.
Jetzt kommt, ich habe einen Verdacht.
Ja, ich erzähl da kleine Geschichte dazu. Ja. Also, pass auf, ich würde trotzdem, also ich gebe dir da recht, ich finde es gut. Das ist ein guter Punkt, dass wir eben nicht aufhören bei dem Intuitionenaustausch, sondern eigentlich weiter gefordert sind, dann im Austausch empfinden, unsere Urteile begründen und so weiter. Aber ich glaube, dass wir aus dem Spiel, dass wir uns letztlich, wenn wir Gründe dafür finden und für unsere Intuitionen, dann auch wieder an irgendeinem Punkt Gedankenexperimente anbringen und Intuitionen anbringen. Wenn ich also dann überlege, ob die Technik oder Gerechtigkeitsfrage irgendwie, ob da meine Intuition richtig ist, dann bringe ich einen anderen Grundsatz an und teste den an einer anderen Geschichte und versuche da, aber ja, intuitiv ist das richtiger oder so. Und könnte das der Grund dafür sein, dass ich diese und jene Theorie halte?
Hast du da ein Beispiel? Kannst du das irgendwie illustrieren, wie du das meinst?
Also, dann lass uns mal bei der Gerechtigkeitsfrage bleiben. Ich versuche jetzt mal ins Blaue hinein ein Beispiel zu finden. Und also ich habe das Leveling-Down-Argument gebracht, gesagt, aber alle arm machen ist doch nicht richtig. Da muss doch was anderes sein. Und dann würdest du mir vielleicht sogar zustimmen, auch als Egalitarist, weil du dann sagst, ja, aber die Situation ist ja die, dass ich da hier Menschen Schaden zufügen muss. Wir brauchen eine andere Story, mit der wir Gleichheit irgendwie plausibilisieren können. Und dann bringst du mir eine Geschichte und sagst, das muss ich mir überlegen. Lass uns mal, ich bringe Grundsatz, oder du oder ich, einer von uns beiden weiß jetzt auch nicht mehr, welche Position hat, bringt dann den Aspekt, du hast es schon genannt, des Wohlergehens ein. Und dann könnte man sagen, Wohlergehen, also einer von uns beiden jetzt, ist ja jetzt wurscht, welcher, wir mixen wieder neu zusammen. Bringt dann, sagen wir, aber Wohlergehen und so ein gewisses Wohlergehen-Level ist irgendwie wichtig. Schau mal, ich habe hier eine Geschichte. Das würde gegen Gleichheit sprechen. Oder Gleichheit verstehen als einen gleichen Anspruch auf ein gewisses Wohlergehens-Level. Und dann. Aber darüber hinaus sind Ungleichheiten total okay. Ja? Solange nur alle ein gewisses Level an Wohlergehen erreichen können, Bedürfnisbefriedigung erreichen können. Und dann sage ich aber jetzt, pass mal auf, schau doch mal an, kann es denn richtig sein, dass zwar alle Menschen dieses Level erreichen, aber manche massiv drüber hinausgehen. Massiv. Die sind
Elon Musk.
Genau. So, und dann würden wir sagen, Teil von Wohlergehen ist doch auch, würde ich dann sagen, dass Menschen sich untergleichen wahrnehmen. Und das reduziert die die mögliche Differenz zwischen den Leuten. Ja. Also doch wieder, was doch wieder mehr oder für einen engeren Korridor an Gleichheit sprechen würde. So, dann habe ich, jetzt sagen wir mal, das ist
dem,
eine
dem würde ich dann zustimmen.
Genau. Ja. Und dann, und intuitiv würde ich sagen, so würde ich es auch formulieren, würde man doch sagen, jemand kann nicht wohlergehend sein, wenn er weiß, da ist jemand, der kann sich einfach so viel mehr leisten als ich, und ich muss jeden verdammten Tag zur Arbeit gehen und hart
Knochen arbeiten. Aber, und das finde ich jetzt ganz wichtig, du hast es jetzt sozusagen eingeführt, das wären dann weitere Gedankenexperimente. Ja. Mhm. Und ich würde an der Stelle halt sagen, und ich glaube, jetzt kommen wir da einen Schritt weiter. Das wäre schlussendlich eine empirische Frage. Damit habe ich ja auch als Philosoph überhaupt kein Problem, zu sagen, wenn ich bestimmte normativ relevante Größen, zum Beispiel mit Blick auf Wohlergehen, empirisch messen kann. Also wenn ich empirisch darlegen kann, dass es sich negativ auf das Wohlergehen auswirkt, wenn zum Beispiel Einkommensunterschiede zu groß sind, ja, dann habe ich damit einen Grund dafür, eben diese Einkommensunterschiede innerhalb bestimmter Grenzen zu behalten. Also das ist, da wäre, würde ich jetzt sagen, ist für mich eine empirische Frage. Das ist eben kein pures Gedankenexperiment. Das kann man natürlich als Gedankenexperiment aufbauen. Man könnte jetzt eins konstruieren, ja. Aber es muss ja nicht dabei bleiben, und damit es sozusagen eben eine gewisse argumentative Kraft auch entwickeln kann, würde ich sagen, und dann brauchen wir jetzt eben empirische Daten.
Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Aber mach erst mal fertig.
Das war's schon. Ja, also ich, was ich damit sagen will eben, ist an der Stelle, das, was du jetzt gesagt hast, bedeutet nicht, dass wir uns sozusagen immer nur in irgendwelchen höheren Sphären der Gedankenexperimente befinden und uns irgendetwas hinkonstruieren, damit das dann womöglich noch so rauskommt, wie wir es gerne haben wollen würden, ja? Sondern wir, da sind wir ja dann relativ schnell jetzt auch zu Fragen gekommen, die sich letztlich einfach auf Basis empirischer Daten entscheiden lassen und vielleicht auch entschieden werden müssen, ja?
Also du würdest sagen, wenn ich dann nochmal nachfragen darf, du würdest sagen, ja, die konkrete Ausgestaltung dieses Korridors an zulässiger Ungleichheit, solange alle über diesem Schwellenwert sind, das ist dann wiederum eine empirische Frage, wo wir sagen, okay, ab wann fangen denn Leute an, dann zu revoltieren oder das schlecht zu finden, und ab wann sind sie noch okay mit, dass mein Nachbar oder der Elon Musk so und so viel Geld hat.
Und da würde ich auch sagen, wenn ich das noch muss ich einfach abwürgen, da würde ich auch sagen, dass wir, weil wir uns ja heute mit den Aufgaben und jetzt erstmal mit möglichen Methoden der Philosophie befassen, dass wir an der Stelle streng genommen aber auch das philosophische sozusagen Nachdenken verlassen. Ja. Weil wir haben sozusagen davor, haben wir uns über verschiedene mögliche Grundsätze, sage ich jetzt mal, oder Prinzipien der Gerechtigkeit unterhalten. Ne? Wir hatten jetzt in unserem Beispiel Gleichheit als Bezugspunkt oder ein bestimmtes Niveau an Wohlergehen. Ja, auf der anderen Seite gibt ja noch ganz andere Kandidaten, haben wir ja letztes Mal besprochen. Ja. Ja. Das sind alles philosophische Fragen. Ja, wo wir eben auch in diesem Falle auf der Suche, wie du ja auch gesagt hast, nach guten und schlechten Gründen sind und entsprechend guten oder schlüssigen und nicht schlüssigen Argumenten, ja, die eben zum Beispiel für den einen oder anderen Grundsatz sprechen. Aber jetzt sind wir einen Schritt weiter und haben gesagt, okay, wir haben uns eigentlich schon auf einen Grundsatz verständigt oder denken, dass der gut verargumentiert ist. Und jetzt geht es ja aber sozusagen um die praktische Umsetzung schon. Was gehört alles dazu zu einem angemessenen Niveau von Wohlergehen? Und empirisch können wir nachweisen, dass dazu auch bestimmte zumindest Ungleichheitsaspekte gehören. Mhm. Ja, das, so würde ich das rekonstruieren, was du jetzt gesagt hast.
Ja. Ja. Finde ich total spannend. Finde ich total spannend. Jetzt im Gegensatz zu mir sagst du, oder zu meiner Ausgangsstatement sagst du, das ist dann gar nicht mehr, also reine philosophische Überlegung dazu oder darüber, was die Gerechtigkeitsprinzipien oder der Kern der Gerechtigkeit darstellt, sondern da geht es um die konkrete Ausgestaltung.
Ja.
Das überlassen wir gern eben auch ökonomischen, psychologischen, soziologischen Überlegungen, Umfragen und was weiß ich.
Genau.
Zahlen,
das kann ich auch gar nicht.
Ja. Das ist ein anderer Mann. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein mögliches Framing.
Mhm.
Ich wäre mir trotzdem nicht so ganz sicher. Aber aus, ich weiß gar nicht, wie viele Gründen. ich sag lieber nicht.
Ist das jetzt eine Intuition, Andreas?
Nee, das ist schon ein Argument jetzt. ein Grund, ja. Wir haben das doch jetzt verlassen, den Bereich der Intuitionen, und gehen jetzt auf die Haken packen. Nee. Also, ich kann damit auf der einen Seite mitgehen, würde sagen, das allerdings setzt die Axt an den Baum der Philosophie. Und ich finde das nicht ganz verkehrt sogar. Und ich will dir das ja gleich erklären, warum.
Mhm.
Du hattest jetzt gesagt, na, wir haben den Bereich des Begründens von Gerechtigkeitstheorie oder Gerechtigkeitsthese oder Kern, der Gerechtigkeitsbegriff verlassen. Den haben wir davor gemacht, indem wir, und da hattest du mir jetzt vielleicht auch ein bisschen oder zumindest teilweise recht gegeben, ja, da tauschen wir Intuitionen aus, aber auch Gründe und Argumente. Und dann kommen wir auf den Bereich des Empirischen, wo wir uns um die Ausgestaltung kümmern. Jetzt würde ich zurückfragen, na dann lass uns doch gleich mal die Leute befragen, was die richtigen, was der richtige Gerechtigkeitsbegriff ist. Und nicht nur befragen, wir denken an Zahlen, Daten, Fakten immer an Befragen, als ob Leute dann sagen, und dann messen wir, und es ist ein demokratisches Verfahren, was der Kern eines philosophischen oder eines ethischen Begriffs ist. Nee, wir könnten auch gucken, wir könnten auch experimentelle Studien machen, in denen wir schauen, in denen wir manipulieren verschiedene Szenarien, verschiedene Konstellationen der Gerechtigkeit, verschiedene Scheren zwischen Arm und Reich.
Gedankenexperimente.
Die können wir als Futter nehmen. Schauen wir dann mal, wir machen richtige Experimente und schauen, wo gibt sich denn am meisten Harmonie, ein Gleichgewicht ein? Wo stellt sich ein Gleichgewicht ein, wo Leute dann nicht mehr aufschreien, nicht mehr gewalttätig werden, nicht mehr sich ihre Sorge äußern, das ist ungerecht. Und dann könnten wir festlegen, naja, sowas wie Gerechtigkeit, der Begriff hat eine Funktion, oder auch das Phänomen, das hat eine Funktion in der Gesellschaft. Ich glaube, du hattest das letztes Mal, als du auch so angefangen, über Gerechtigkeit zu sprechen, und wir finden jetzt den Zustand heraus. Wir brauchen gar kein philosophisches Überlegen mehr. Wir können uns, und ich will immer noch auf eine andere Sache hinaus, die da andockt.
Das denke ich mir schon.
Können uns über diese Gedankenexperimente können wir uns, da können wir uns trefflich streiten, und das machen wir in Seminaren und wir bilden die Leute aus. Aber eigentlich können wir es uns auch sparen, wenn es jetzt gerade um Gerechtigkeit geht, man müsste das durchdeklinieren auch für andere Sachen. Die Theorie der Zeit zum Beispiel, die könnte man vielleicht auch mit physikalischen Experimenten belegen oder nicht belegen. Also was ich sagen will, du weißt, worauf ich hinaus will, oder man merkt es.
Ja.
Wir legen mit dem, was du sagst, die Axt an den Baum der Philosophie, weil wir zeigen, Philosophie hat vielleicht einen Teil innerhalb der Wissenschaften eine Rolle da zu spielen, indem sie uns eben so dieses Vorgeplänkel, sage ich mal, despektierlich, oder das Vorspiel gewissermaßen leistet oder gibt. Aber die Aussagen, die Antworten auf die Fragen, die wir haben, die liefern uns die exakten Wissenschaften.
Nein. Also das würde ich nein.
Ist es.
Nein, so ist es nicht. Also, ich würde dem entgegnen, nein, Der hier die Axt an die Philosophie legt.
Intuitiv würdest du das sagen.
Ich kann da jetzt auch gute Gründe für angeben. Der hier die Axt an die Philosophie anlegt, das bist du, lieber Andreas.
Ja.
Genau.
Ja.
Weil du eben bestimmte Grundsätze philosophischen Denkens über Bord wirfst für eine, das ist jetzt überspitzt, das ist auch so von dir nicht gemeint, aber für eine einfache sozial-empirische Erhebung zum Beispiel, die uns jetzt Auskunft darüber geben soll, was denn jetzt zu tun ist. Das kann man machen, wenn man, dann sind wir aber zum Beispiel im Bereich des Politischen, ja, wir wollen einfach mal hören, was die Leute so zu diesem und jenem Problem denken, ja. Und politische Mitbestimmung, alles okay, ja. Aber das ist nicht das, was Philosophie ausmacht. Ich glaube aber auch, dass du darauf gar nicht hinaus wolltest, ja. Ich würde auf der anderen Seite sagen, dass, und auch darüber kann man sich ja dann sozusagen trefflich streiten, dass die Rolle der Philosophie in der Öffentlichkeit darin besteht, eben auf Basis einer bestimmten Art und Weise zu denken, zu Argumenten und zu Gründen zu kommen, ne, mit denen man dann bestimmte Aussagen in die öffentliche Debatte bringen kann. Das ist ein Unterschied. Da geht es auch eben gerade gar nicht darum, hat jeder jedes Recht zu sagen, was er sie für gerecht oder ungerecht hält und aus welchen Gründen, ja, darum geht das, will ich nicht bestreiten. Das sind dann eben vielleicht auch oder vielfach einfach nur Intuitionen und da schließt sich auch dann der Kreis wieder, ne, auf deren Basis eben dann etwas Gedankenexperimente in solchen Studien, ja, eben als gerecht oder ungerecht beurteilt werden. Und die beruhen gerade nicht auf philosophischen Überlegungen. Ja, und deswegen würde ich sagen, solche Umfragen oder sozial-empirischen Studien, psychologischen Studien, ökonomischen Studien, was sind super wichtig, sind aber etwas anderes als Philosophie. Und darüber reden wir ja heute.
Aber da, ja. Themaverfehlung wirst du mir vorwerfen.
Ja, ja.
Ich sehe jetzt gerade mehrere Wege, wie die Diskussion gehen kann. Davor möchte ich aber sagen, also ich spreche nicht nur über Umfragen, dass jemand ankreuzen kann.
Ja.
So, ich habe zum Beispiel im Kopf auch Verhaltensstudien, Verhaltensbeobachtungen beziehungsweise experimentelle Studien, die vor allem von Ökonomen, Spieltheoretikern und sowas gemacht worden sind, die zeigen, wie denn Menschen tatsächlich ganz konkret in einem Modell sozialer Interaktion sich verhalten und was da rauskommt. So, und da zeigt sie zum Beispiel, dass Leute sehr geneigt sind, gewillt sind, also zufällig erlangte Geldbeträge auch mit anderen zu teilen, auch wenn die zum Beispiel nicht irgendwas zu diesem Betrag oder zum Spiel, was sie oder zu der sozialen Interaktion beigetragen haben. Ja? Unter bestimmten Voraussetzungen. Ja? Wenn man die Leute dann mehrfach interagieren lässt, dann stellt sich die Lage anders dar. Ich glaube, das machen wir aber gern auch nochmal in einer anderen Sendung, wenn wir uns so Spieltheorie anschauen, haben wir auch schon öfters vorgehabt. Was ich nur sagen will, und drum nenne ich das hier, ist, wir können uns gewissermaßen die Gesetzmäßigkeiten sozialer Interaktion und menschliche Psyche in Studien anschauen und sagen, eine Gesellschaftsordnung, die dem entspricht gewissermaßen, wie Menschen, wie die Situation sich darstellt, soziale Interaktion und wie Menschen gewissermaßen gepolt sind, deren Denken und Fühlen gepolt ist. Wenn wir eine Situation herstellen oder eine Grundordnung oder eine Gesellschaft designen, die dieser Ausgangslage entspricht, dann können wir, und das ist jetzt ein möglicher philosophischer Output dieser Überlegung, dann können wir uns natürlich dann im Anschluss daran Gedanken machen, welche Prinzipien denn da ausgedrückt werden und wie sich unsere Intuitionen, die sich dann in neuen Sachverhalten oder in Bezug auf bestimmte Gerechtigkeitsfragen stellen, wie sich die dann dazu verhalten, was wir über die Gesetzmäßigkeiten des Menschen herausgefunden haben. Und dann könnten wir sagen, der Ort der Philosophie ist genau der, sagen, als ein Teil des wissenschaftlichen Tuns, sich dann nochmal Gedanken zu machen über ein Verständnis der Implikationen, all das, was aus diesen Studien folgt. Sich Gedanken darüber zu machen, das nochmal aufzubereiten, vielleicht zu systematisieren. Aber das ist ein Teil der Aufgabe, die, wie ich glaube, auch in den Wissenschaften selber immer schon vorkommt. Also jedes empirische, also auf Zahlen, Daten, Fakten beruhende Paper muss sich auch Gedanken machen über die Aussagekraft, was dahinter steckt.
Ja, ja.
Philosophie ist also da zu verorten. Ich frage mich, und dann sind wir natürlich bei der Hauptfrage, auch mit der wir eigentlich, zu der wir hinkommen wollten, was ist die Aufgabe der Philosophie? Die Aufgabe der Philosophie wäre dann eben, ein Systematisieren der Antworten auf Fragen, die wir haben, aber es ist kein eigenständiger Teil mehr, der irgendetwas beizutragen hätte zu den Fragen, zu den Problemen, die wir in der Welt haben, die wir in der Welt sehen. Es ist gewissermaßen ein Aufbereiten, ein Systematisieren der Antworten, die wir aber nicht mehr substanziell von der Philosophie kriegen. Diese Frage, was die Philosophie so macht, kann natürlich auch vor jeder empirischen Studie stattfinden. Aber worauf ich hinaus will, ist, es scheint doch so zu sein, dass Philosophie dann kein eigenes Zimmer im Haus der Wissenschaften hat, sondern in jedem Zimmer drin ist als ein Teil. Ja? Wenn man als Zimmer im Haus der Wissenschaften die einzelnen Wissenschaften, Psychologie, Soziologie, Literaturwissenschaft, was weiß ich, was es noch alles gibt, Medizin, Biologie, Chemie gibt, also Physik. Überall da gibt's Fragen und in jedem Zimmer ist die Philosophie auch drin, aber die hat kein eigenes Zimmer mehr, weil sie keine eigenen Fragen hat. Oder sie liefert vielleicht Fragen, aber die Beantwortung, die können wir nur immer notwendigerweise im Zusammenspiel auch mit den anderen Wissenschaften.
Da war jetzt wirklich ganz viel dabei und ich glaube, überhaupt nicht. Da haben wir, ich versuche das mal ein bisschen zu systematisieren.
Ja, gut, und, dass du dabei bist.
Und gleichzeitig dir zu widersprechen. Also ich glaube nämlich, ein erster Systematisierungsversuch, das, was du gerade erklärt hast, ist ja zumindest ein Stück weit, ich höre da halt so die Experimental Philosophy so ein bisschen raus, das, was du ansprichst, ne? In einer Ausprägung genau das, was du gerade beschrieben hast, ja, wir müssen eigentlich ausgehen von bestimmten empirischen Daten und Informationen, ja, und darauf setzt dann die zum Beispiel philosophische Systematisierungs- und Begriffsarbeit, wenn überhaupt, auf, ja. Jetzt kann man ja aber oder wird ja manchmal unterschieden, und ich glaube, da ist unser Dissens zwischen einem positiven und einem negativen Programm der Experimental Philosophy, der experimentellen Philosophie. Ja. Und ich glaube, dass du sozusagen Anhänger des negativen Programms bist, so wie du das beschreibst. Ja? Also, das heißt, all das, was die Philosophie so davor gemacht hat, ne, wofür ich jetzt argumentiert habe, ja, das ist eigentlich alles, blöd gesagt, überflüssig, sondern wir müssen das ersetzen eben durch einen Ansatz, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ja? Wir brauchen empirische Informationen zur menschlichen Natur, nee, zu Gesetzmäßigkeiten, die den Menschen bestimmen oder sowas, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Genau. Und darauf aufbauend können wir gegebenenfalls philosophisch arbeiten. Und das positive Programm, das ich jetzt, glaube ich, verfechten würde, sagt eben das, was ich zu Beginn schon mal gesagt habe, wir brauchen eine empirisch informierte Philosophie. Wir kommen an bestimmten bei bestimmten Aspekten oder Teilen philosophischer Argumentationen kommen wir auf Fragen oder sind Antworten auf Fragen notwendig, die nur empirisch zu entscheiden sind. Das eigentliche philosophische Arbeiten besteht aber in etwas anderem. Die eigentliche Aufgabe der Philosophie besteht in etwas anderem. Ja, eben zum Beispiel in der Prüfung von Argumenten, in der Klärung von und Schärfung von Begriffen und. Ja. Und ich glaube, dass an dieser Unterscheidung, daraus folgt dann auch, dass du so etwas sagst wie, die Philosophie hat eigentlich kein eigenes Zimmer mehr im Haus der Wissenschaft. Und ich würde sagen, doch, hat sie. Und zwar, weil es jede Menge von Fragen gibt, die sich keiner der anderen Wissenschaften überhaupt stellt. Und die keine der anderen Wissenschaften überhaupt sinnvoll fragen kann. Also in dem Moment, wo du diese Fragen stellst, bist du im Bereich des Philosophischen. So ein Beispiel. Die Frage, ob die Natur überhaupt gesetzmäßig aufgebaut ist. Das ist nicht die Frage danach, sozusagen der physikalische Nachweis von Naturgesetzen, ne? Sondern das ist die übergeordnete Frage, die Frage, die darüber steht. Das kann die Physik beispielsweise nicht beantworten. Was ist gut und böse? Das kann keine empirisch arbeitende Wissenschaft kann diese Frage sinnvoll beantworten. Du kannst eine Antwort darauf geben, vielleicht, was in der Natur des Menschen, und selbst das, glaube ich, wird schon schwierig, angelegt ist, als gut oder böse zu betrachten. Selbst das halte ich aber schon für schwierig, ja. Aber angenommen, du könntest es, hast du darüber keine Aussage gemacht, was denn nun gut oder böse ist, ja? Wäre meine Gegenthese. Oder eben auch sowas, was wir letztes Mal hatten, was bedeutet Gerechtigkeit? Das wird, glaube ich, nicht, dass das entschieden wird mit Blick auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten, denen der Mensch als Mensch unterworfen ist, ja. Oder noch ganz andere Fragen, vielleicht eher für Physiker oder Naturwissenschaftler interessant, ne? In welchem Sinne existiert eigentlich das, was wir wahrnehmen? Was bedeutet das eigentlich? Oder ist das, was ich, ist dieser Stuhl, den ich da wahrnehme, existiert der so? Ja?
Der philosophische Stuhl.
Ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Ja? Man könnte auch jedes andere Beispiel nehmen. Ja? Das sind Fragen, die keine der Wissenschaften, auch nicht die, die du gerade angesprochen hast, meines Erachtens nach beantworten können. Nichtsdestotrotz kann es eben zum Beispiel, wir hatten jetzt lange das Gerechtigkeitsbeispiel, an verschiedenen Stellen wichtig sein, empirische Daten und Informationen zu haben und einzuholen, ja? Wenn es um die Lösung von Gerechtigkeitsproblemen geht. Und insofern, glaube ich, besteht da unser Dissens. Also du bist Verfechter des negativen Programmes der experimentellen Philosophie. Ich würde sagen, ich bin Anhänger, wenn überhaupt, des positiven Programmes der experimentellen Philosophie. Haben wir da einen Dissens, Herr?
Ja, yeah. Aber sowas von. Also, darf ich da zu den Punkten allen nochmal was sagen?
Nö.
Vielen Dank, aber auch nochmal, dass du das so klug systematisiert hast. Das finde ich sehr gut und auch den Bogen gespannt hast zur experimentellen Philosophie. Ich will einmal sozusagen unterstützen, das, was du sagst, und auf der anderen Seite nochmal zeigen, dass aus dem, was du sagst, erst recht folgt, dass die Axt nicht nur angelegt, sondern auch benutzt werden muss der Philosophie, am Baum der Philosophie. Also negatives und positives Programm, ja, dem stimme ich zu. Und ich könnte sogar auch noch einem positiven Programm zustimmen, wenn damit das folgt, was ich gleich erzählen werde. Das negative Programm ist deswegen auch unterstützenswert, weil die experimentelle Philosophie gezeigt hat, dass die Methode, mit der wir hier gestartet sind, wo wir sagten, das ist die Methode der Philosophie, nämlich Gedankenexperimente und Intuitionen testen, dass die hochgradig unzuverlässig ist. Denn wenn es, also wenn man Philosophie Paper liest, akademische Aufsätze, dann vor allem in bestimmten Teilen der Philosophie, dann ist das die Art und Weise, wie vorgegangen wird. Und natürlich ist es keine komplette Diskussion, sondern es ist immer, da wird auf einen Aspekt, auf einen Grund, auf eine Intuition eingegangen, das mit einer Gegengeschichte und einer Gegenintuition sozusagen entkräftet und daraus dann Schlussfolgerungen gezogen. Und da zeigt sich, dass diese Intuitionen, die wir haben, dass die eben zum Teil hochgradig unzuverlässig generiert werden, dass die manipulierbar sind durch die Umstände, wie jemand befragt wird.
Deswegen alles müssen wir sie kritisch prüfen.
Das sind alles eine Erkenntnisse, die eben auch in anderen Wissenschaften schon länger bekannt sind. Vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal ansetzen und sagen, dass die experimentelle Philosophie eine Art Bewegung ist, die vor 20 Jahren ungefähr ihren Lauf genommen hat, als Philosophen vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser Methode, die ich gerade nochmal skizziert habe, erlangt haben und dann gesagt haben, lass uns doch mal Leute befragen, die auf der Straße rumlaufen, was sie zu diesen Gedankenexperimenten sagen, was sie für Intuitionen haben. Und das kann man als methodisch dann kritisieren, aber die sind dann in Central Park in New York und haben Leute mit solchen Gedankenexperimenten konfrontiert und dann halt herausgefunden, dass Leute in verschiedenen Teilen der Welt ganz unterschiedlich reagieren darauf. Und dass es hochgradig, dass Intuitionen manipulierbar sind, je nach Frage-Framing, also wie ich die Frage stellen soll.
Ja.
Also, so. Und dann hat sich aber genau, weil dann Leute unzufrieden waren wie du, dann hat sich eben so ein positives, negatives Programm herausgestellt und das positive Programm sagt dann, aber daran kann ich dann, die Ergebnisse kann ich als Input für meine philosophische Theoriebildung dann nutzen. Und jetzt kommt mein Punkt, dass ich sagen würde, wenn du dann sagst, okay, die Aufgabe der Philosophie ist es, du hast vorher gesagt, klären von Begriffen, Argumente
prüfen,
finden und zu prüfen und so. Hm. Ich sag, das ist mir ein bisschen wenig an Aufgabe, oder? Also, okay, aber hey, wirklich? Und da sollen Leute 40 Stunden in der Woche bezahlt werden, um Begriffe zu klären. Und das wäre vielleicht so ein bisschen despektierlich, Sebastian. Aber jetzt kommt der Hammer sozusagen hinterher. Das war so nur das kleine, der Vorschlag und jetzt kommt so der Punch. Pass mal auf, gut und böse, das wären so Begriffe, die du genannt hast, die wir klären können. Mhm. Da schreiten sich die klugen Philosophen und Philosophinnen seit über 2000 Jahren darüber. Ja. Und keiner weiß Bescheid, was denn gut und böse ist, weil immer irgendein Philosoph um die Ecke kommt oder eine Philosophin und irgendwas kritisiert. So.
Ist das
und
in
trotzdem,
den,
und das ist immer noch nicht der Punch, jetzt kommt der Punch. Und trotzdem, trotzdem kommen wir im Alltag ganz gut klar. Auch wir können ganz gut identifizieren, dass in bestimmten Teilen der Welt das Krieg in der Ukraine, dass der falsch ist. Wir kommen ganz gut klar damit, mit der Aussage, dass ich nicht einfach auf die Straße gehen kann und irgendwelche fremden Leute eine Watsche geben kann. So, und das alles bedeutet, glaube ich, oder würde ich sagen, oder die Frage würde ich gern an dich geben, dass doch Philosophie als, wie du es sagtest, Klärung von Begriffen und so weiter, Prüfung von Argumenten in die jeweilige Wissenschaft hineingeholt werden soll. Eine allgemein vorwissenschaftliche Prüfung von Begriffen und Argumenten, die brauchen wir nicht mehr, weil wir diese Fragen, die haben gar keinen Ort im echten Leben. Die Prüfung von Begriffen und Klärung, die gehört in das wissenschaftliche Tun hinein, wo wir natürlich auch mit Fragen, die erstmal nicht empirisch sind, herangekommen. Wie sollen wir denn jetzt unsere Gesellschaft bauen? Oder was ist eine gute, was ist eine gerechte Gesellschaft? So. Und dann können wir gucken, was sind die Ergebnisse, diejenigen, die irgendwie belastbar etwas zu dieser Frage beigetragen haben. Und das und geben wir dann rein natürlich in den Prüfprozess und in Schärfung der Begriffe. Klar, logisch, ja. Also kein Dissens hier, auch für so ein verstandenes, positives Programm der experimentellen Philosophie. Mhm. Aber ein eigenes Zimmer, ehrlich gesagt, bin mir nicht sicher, ob wir uns die Miete nicht sparen können, ehrlich gesagt.
Ich fürchte nicht, dass wir sie uns sparen können. Und ich glaube, ich bin auch deinen Punches ganz gut ausgewichen. So, ausgependelt habe ich den halt.
Du hast kein sicheres Fundament in der Realität, deswegen pendelst du so hin und her.
Ich glaube, und da müssen wir aber gleich für heute zum Ende kommen. Ja. Ich nehme jetzt einfach das letzte Wort. Nein, ich glaube einfach, da haben wir einen Dissens. Ja. Ich glaube, die Miete können wir uns nicht sparen. Ich glaube auch, weil du das gerade nochmal gesagt hast, dass diese Fragen auch in der lebensweltlichen Praxis eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube sogar, dass eigentlich viele Menschen, die jetzt nicht so in der Philosophie vielleicht drin sind, ja, sich wünschen würden, dass Philosophinnen und Philosophen sich wieder mehr auch in der Öffentlichkeit sozusagen präsentieren, in Anführungsstrichen würden, oder mehr an öffentlichen Diskursen aus einer dezidiert philosophischen Perspektive teilnehmen würden. Um diesen gesellschaftlichen Diskurs zu bereichern. Das spricht aber ein anderes Problem an, dass das zumindest auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht gar nicht mehr so gemacht wird. Ne? Mhm. In jedem Falle glaube ich, dass Philosophieren eine eigenständige Tätigkeit ist, die nicht nur für die lebensweltliche Praxis, sondern auch für alle anderen Wissenschaften an irgendwelchen Punkten relevant ist. Na? Vielleicht können wir da einen Minimalkonsens erzielen. Ja.
Ich glaube, das ist gut beschrieben. Wir haben da, glaube ich, grundsätzlich einen Dissens, was das Zimmer im Haus der Wissenschaften angeht. Ich glaube, wir haben keinen Dissens und du hast es Minimalkonsens sogar genannt. Wenn wir beide sagen, natürlich, also es gibt eine Aufgabe, es gibt Philosophieren ist eine bestimmte Tätigkeit, die auch richtig und wichtig ist, nur eben der Ort, an dem diese Tätigkeit stattfinden muss oder sollte, glaube ich, den...
Du würdest sagen, ich hab ja lange Zeit mal in einem WG-Haus gewohnt, ja. Du würdest sagen, die Philosophie ist irgendwie der Schmarotzer, der jede Nacht in einem anderen Zimmer schläft. Und ich würde sagen, die Philosophie ist ein vollwertiger Mitbewohner oder eine vollwertige Mitbewohnerin, die sich sogar am Küchendienst beteiligt.
Das ist jetzt interessant. Vielleicht würde ich ja sogar sagen, die Philosophie wohnt da gar nicht, das ist der Gast, der ansonsten den ganzen Tag im Garten liegt und gewissermaßen einfach so mal zwischenzeitlich reinkommt und in den Zimmern die Leute unterhält und vielleicht auch mal kocht. Aber nochmal auf einen ernsten Punkt und dann machen wir wirklich einen Punkt auch hinter diese Folge. Ein ernster Punkt ist, du hast angesprochen, dass sich viele Leute wünschen würden, dass PhilosophInnen sich mal mehr in der Öffentlichkeit auch zu bestimmten Themen äußern. Und ich dachte mir jetzt im Verlauf unseres Gesprächs, oder als du das auch gerade gesagt hast, also ich dachte das auch immer, sollte man mal mehr hören, weil doch da eine gewisse Kompetenz ist, auch bestimmte in der Öffentlichkeit allzu schnell zusammengeworfene Überlegungen und sehr undifferenziert vorgetragene Überlegungen zu klären und da für eine gewisse Vernünftigkeit auch des Diskurses zu sorgen. Aber vielleicht ist ein Grund dafür, dass wir die PhilosophInnen so vermissen, der, dass sie ganz genau Bescheid wissen, dass ihre Aufgabe eigentlich viel besser von anderen Personen gemacht werden könnte oder von anderen Wissenschaften gemacht werden könnte. Und sie nur insofern, als dass sie an diesen Wissenschaften teilhaben oder zu diesen Wissenschaften beitragen können, ihren Beitrag auch für die öffentliche Debatte leisten können. Das heißt nicht, aus meiner Sicht, dass sie das nicht tun sollten. Nein, in jedem Fall. Ich glaube, eine gewisse Vernunft Basiertheit, Vernunftbasiertheit des öffentlichen Diskurses in vielen Fragen, Gerechtigkeit, Krieg, Frieden, was weiß ich, ist dringend nötig. Ja? Aber vielleicht wäre es vielleicht nötig, auch ein bisschen mehr auf das zu hören, wo auch Wissenschaften ihren Beitrag zu liefern und die Philosophie dann als der Gast, der.
Bei dem ersten Halbsatz würde ich zustimmen, beim zweiten nicht mehr. Aber
Andreas, zum
wichtigsten Punkt.
Ja, genau, zum wichtigsten Punkt. Wir haben natürlich wieder Musiktipps für euch dabei.
Ja.
Magst du anfangen? Oder?
Nee, du hast mich schon vorher so im Vorgespräch, ich weiß es ja noch nicht, aber du hast schon so, heute habe ich was. Wie hast du es gesagt? Was Knackiges dabei oder so?
Was knallt.
Ja, dann, ja, also jetzt ja, möchte ich es hören, ja, weil und zwar deswegen, weil meins heute nicht knallt oder kickt.
Okay.
Oder wie wollen wir den Spannungsbogen haben? Also, erst nicht knallen und kicken, dann würde ich anfangen, oder erst Vollgas, dann fängst du an.
Jetzt machen wir schnick, schnack, schnuck. Ich erzähl dir gern ganz kurz von meinem Musiktipp. Da habe ich heute einen Song oder eine Band mitgebracht, die heißt Powerflow. Oder Powerflow. Powerflow wahrscheinlich. Und das Stück heißt My MO. Wir packen es euch natürlich in die Playlist rein. Und ich will einen ganz kurzen Satz dazu sagen. Powerflow ist eine Band, die aus Musikern besteht, die bei anderen ganz, ganz bekannten Bands spielen. Unter anderem bei Cypress Hill und bei Biohazard. Kann ich mir also vorstellen, was da für Musik rauskommt. Ja, das ist wirklich ein gelungenes Crossover zwischen Metal, die sagen auch immer, sie haben eine Punk-Einstellung, und Hip-Hop. Und das finde ich eine grandiose Mischung. Und der Song, wie alle, aber den habe ich jetzt einfach ausgewählt, weil der irgendwie bei mir ziemlich gekickt hat. My MO ist einer, der diese Mischung, die ich genial finde, wirklich super verkörpert. Und auf Powerflow bin ich gekommen deswegen, weil, und jetzt halte ich fest, ich im Juli auf ein Cypress Hill Konzert gehe. Die kommen nach München und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, in dem Zusammenhang, man könnte natürlich auch Cypress Hill in die Playlist packen, aber ich dachte, ja, die Musiker haben alle auch verschiedene Seitenprojekte und Powerflow ist eins und das lege ich unseren Hörerinnen und Hörern also sehr und natürlich dir auch, lieber Sebastian, ans Herz.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin gespannt, was du.
Als alter, vor allen Dingen in meiner Jugend, wirklich Cypress Hill Fan und zumindest, was die ersten drei Alben anging, auch Biohazard Fan.
Ja.
Bin ich sehr gespannt da drauf. Genau, Cypress Hill Konzert.
Wir gehen dann mal nicht nur auf die Pyramidenkonzerte, sondern wir müssten auch mal auf ein Powerflow-Konzert gehen.
Ja, oder? Unbedingt. Nee, aber ernsthaft, ja, müssen wir mal Cypress Hill, ja, da bin ich auch tatsächlich neidisch, ne? Also,
ja.
Throw your setup in the air, genau. Also, genau. Also, ich habe da heute was ganz anderes. Irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ich meinen besinnlichen oder ich weiß auch nicht. Und zwar, heute schlage ich auch nur einen Song vor.
Was ist los mit dir?
Kein Album. Und zwar ist der Künstler, war lange Zeit Sänger bei der A Cappella-Band, den Pentatonics. Und der Sänger heißt, eine US-amerikanische A Cappella-Band, der Sänger heißt A.V. Kaplan. Und der Song heißt Peace Somehow. Den kann ich nur empfehlen. Heute mal poppig, Singer, Songwriter, A Cappella ist es gar nicht in dem Fall, aber sehr schöner Song. Hört mal rein, das ist dann, ich glaube tatsächlich, ich kenne den Song von Powerflow nicht, aber ich könnte mir vorstellen, Kontrastprogramm, was wir da heute haben.
Ja. Aber interessant, weil wir ja doch häufig in den Folgen doch auch Konsens viel finden und sehen, dass wir oft gar nicht so weit voneinander entfernt sind und immer uns zustimmen. Und dann interessanterweise auch oft manchmal ganz ähnliche Musikrichtungen haben oder zumindest also beide dann ruhige Musik oder einmal haben wir beide klassische Musik ausgewählt oder Klassik und Jazz und so ausgewählt. Und heute war doch der Dissens im Vordergrund und wir haben ganz unterschiedliche Musik rausgefunden. Aber da finde ich den Titel deines Stücks Peace somehow eigentlich ganz schön dann dazu passen. Und vielleicht My M.O. Oh, naja, hört es euch an. Also vielen Dank. Da bin ich gespannt. Sehr cool.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, Andreas, hast noch was?
Nichts jenseits der üblichen Hinweise darauf, dass wir uns nach wie vor freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter info@dissenspflege.de. Ihr könnt uns auf nahezu allen großen Social-Media-Plattformen finden. Wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Follower, wir freuen uns über Interaktionen. Genau, und ansonsten freuen wir uns das und wenn ihr diese und auch die anderen Folgen hört und freuen uns darüber, dass ihr uns bislang treu bleibt oder auch neu hinzugekommen seid. Mehr habe ich jetzt nichts mehr.
Ja, super, darüber freuen wir uns wirklich und dann bleibt mir auch eigentlich nichts mehr zu sagen, außer bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.